MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser neuen Ausgabe des MenaWatch Talks. Naturgemäß ist das Thema heute wieder einmal der Krieg gegen das iranische Regime, der amerikanisch-israelische Krieg. Wir sind sehr dankbar, dass sich Thomas von der Ostensacken wieder die Zeit genommen hat, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Also zuerst einmal herzlichen Dank, Thomas, und schöne Grüße nach Frankfurt.
Dankeschön.
Ja, reden wir über den Krieg, den Stand nach knapp 4 Wochen. Fangen wir vielleicht beim kürzesten Thema an, das es da zu besprechen gibt, das ist Donald Trump. Da hat sich ja nichts geändert. Der sagt genauso heute das eine und morgen das andere und am nächsten Tag wieder das absolute Gegenteil. Soll man da überhaupt großartig zuhören, was der noch von sich gibt?
Naja gut, das ist natürlich muss man zuhören. Schließlich ist er bekanntermaßen, wie es immer so schön heißt, der mächtigste Mann der Welt. Und wenn man sich durch diese, freien Assoziationen, die da immer präsentiert werden, ein bisschen hindurcharbeitet, sieht man ja momentan schon, einerseits möchten die USA irgendeine diplomatische Lösung dieses Konflikts, auf der anderen Seite versuchen sie weiter Druck aufzubauen und sozusagen zu drohen, indem sie, wie ja letzten Samstag erzählt worden ist, androhen, dass sie da jetzt Kraftwerke bombardieren und Ölanlagen. Ein Ultimatum, das jetzt auch schon wieder zum zweiten Mal verlängert worden ist. Und es werden halt im Moment, ich kann das nicht beurteilen, einige tausend Landetruppen, Marines und so weiter an den Golf verschifft, was noch ein bisschen dauert. Und das deutet darauf hin, dass es irgendwo so den Plan B gibt, dass man dann am Ende dann doch irgendwie Bodentruppen einsetzt, um den Golf von Hormuz frei zu bekommen, um dieses Chag-Eiland zu besetzen, irgendetwas. Wobei, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber das sind dann irgendwie ein paar tausend Truppen, die ja nun nicht ausreichen, um da größere Aktionen am Boden zu machen. Also das scheint momentan so ein bisschen zweigleisig zu sein und oszilliert hin und her. Was aber einfach immer noch fehlt, wir hatten das ja bei unserem letzten Gespräch, ein klares Kriegsziel. Was ist jetzt eigentlich das Ziel, dass die USA in diesem Krieg verfolgen? Wollen sie das Regime an der Macht lassen mit neuen Gesichtern und dann irgendwie den nächsten Nuklear-Deal machen? Geht es doch irgendwie darum, dieses Regime zu stürzen? Das lässt sich einfach schlicht und ergreifend im Moment zumindest aus öffentlichen Aussagen nicht herausdestillieren.
Ob es, wie es für mich scheint, eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was Trump auf der einen Seite sagt und dem, was auf der anderen Seite die zuständigen Militärs machen, die ja den Krieg tatsächlich vor Ort führen. Brad Cooper, der Kommandeur des amerikanischen Zentralkommandos CENTCOM, hat unlängst ein Interview gegeben, in dem er in sehr klaren Worten abgehandelt hat, was die Kriegsziele sind und auf welchem Weg sozusagen, welchen Punkt auf dem Weg die USA sich da gerade befinden. Also was dessen Aussagen betrifft, da gibt es wenig Grund an Klarheit, sozusagen einen Mangel an Klarheit zu konstatieren. Interessant bei diesem Gespräch war vor allem, dass er gesagt hat, also jetzt an die iranische Bevölkerung gerichtet, jetzt momentan müssen sie noch in Häusern bleiben und drinnen bleiben und in Sicherheit bleiben, aber es wird der Moment kommen, an dem ein Signal ergehen wird und dann ist es wieder Zeit, auf die Straße zu gehen. Also das war ja wohl ein Hinweis darauf, dass man wohl doch darauf hofft, dass es nach Ende des Krieges irgendeine Art von Aufstand gegen das Regime geben wird.
Ja, so ähnliche Äußerungen kommen ja auch aus Israel. Also da hat ja letztens der Chef des Mossad so auch ein paar Hinweise gegeben, dass man sich da schon offensichtlich ein bisschen darauf vorbereitet hat und die Idee eines Aufstandes nicht vom Tisch ist. Das Problem ist natürlich, das weiß auch der Iran oder das iranische Regime. Und die Informationen aus dem Iran sind die Präsenz von Sicherheitskräften, von Basiji-Milizen, von Revolutionsgardisten auf den Straßen hat eher zu als abgenommen. Es scheint doch bislang nicht so, dass es irgendwelche Risse in diesen Sicherheitskräften gibt. Also dass es da wirklich zu, ähnlich wie damals 2012 in Syrien, dass es Desertionen gibt und also da es interne Konflikte gibt. Insofern ist es wahnsinnig schwer zu beurteilen. Also offensichtlich hat man sich aber im Moment zumindest, das war ja ein Thema, über das wir viel gesprochen haben, von der Idee verabschiedet, da jetzt irgendwelche bewaffneten Milizen oder Truppen von aus Kurdistan oder Balutschistan oder irgendwas sozusagen als lokale Bodentruppen einzusetzen. Und eben die Äußerungen der Politik gehen in eine andere Richtung als die des Militärs. Aber das ist, denke ich, der klassische Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Das Militär muss eine Taktik verfolgen. Das scheint es sowohl von israelischer wie amerikanischer Seite auch sehr gut zu tun. Die strategische Ebene ist die politische und da durchzusteigen ist momentan sehr, sehr schwierig. Und ich habe auch so meine Zweifel, ob das jetzt alles eine große List ist, so zu tun, als wüsste man nicht, was man will. Sondern es scheint eher Verwirrung zu herrschen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist jetzt der Krieg dauert jetzt 4 Wochen und anfangs wurde er im Prinzip angekündigt, dass es eine Geschichte von ein paar Tagen ist und dann ist Schluss. Und momentan deutet wenig darauf hin, dass dieser Krieg nicht noch ein paar Wochen dauert oder zumindest noch länger andauert. Und das hat ganz offensichtlich widerspricht das der politischen Idee aus Washington mit einer extrem heftigen Luftüberlegenheit relativ schnell Resultate zu erzielen, was man ja nun aus fast allen Luftkriegen kennt. Ja, also ist ja nicht das erste Mal. Hä?
Wobei es schon so ist, wiederum, wenn man auf die Militärs hört, also wieder auf Cooper oder andere, also so die klingen nicht so, als ob sie gedacht hätten, das ist in ein paar Tagen erledigt. Also wenn die von dem Plan reden, der verfolgt wird, dann ist da klar, wird klar ersichtlich, dass die von Wochen, wenn nicht Monaten ausgehen, die sowas dauert, um das abzuarbeiten sozusagen, was ihre Ziele sind und was ihre Vorgehensweisen sind.
Ja gut, dann müsste man sich aber allerdings auch fragen, ich meine, wie gesagt, ich bin kein Militär, warum hat man dann nicht die... Also vorausgeplant, wie der Iran reagiert. Also warum hat man nicht Schritte unternommen, dass die Straße von Hormuz offen bleibt? Warum hat man ganz offensichtlich nicht damit gerechnet, dass der Iran diesen Krieg sehr, sehr asymmetrisch führt und Dutzende andere Länder in diesen Krieg hineinzieht, die jetzt ja auch alle in irgendeiner Weise ihre eigenen Interessen verfolgen, zum Teil wollen, dass er verlängert wird. Also man hört jetzt aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten, die ja beide auch heftig angegriffen worden sind, dass die auf jeden Fall wünschen, dass das sozusagen zu Ende gebracht wird. Aus Oman hört man ein bisschen andere Töne. Ja, und da erscheint mir zumindest nach 4 Wochen, dass an dieser Front sozusagen es relativ wenig Planung gegeben hat, wie man darauf reagiert. Sonst würde nicht plötzlich Trump, der vorher ja immer erklärt hat, man braucht keine Alliierten und sie können das alle alleine machen, also derartig auch nachhaltig nach Europa und Japan und anderen rufen, um ihr zu helfen, jetzt halt diese Straße von Hormuz aufzukriegen. Und ich meine, das ist letztlich das stärkste Kapital, die der Iran hat, also der Wirtschaftskrieg. Ja? Und auch da wieder ist eigentlich klar, in einem asymmetrischen Krieg, und um den handelt es sich ja, die USA und Israel führen den symmetrisch, der Iran führt den asymmetrisch. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was am Ende immer nur heißt, die eine Seite muss gewinnen, die andere braucht nur nicht zu verlieren. Das hat sich ja inzwischen auch weitestgehend rumgesprochen. Und der zweite Punkt ist, man muss halt versuchen, den Preis so hoch zu treiben wie irgendwie möglich, dass die Gegenseite irgendwann wirklich ein Problem hat, auch ökonomisch und ähnliches. Und ich meine, die Folgen, dass jetzt 20% von des weltweiten Öls nicht mehr transportiert werden können, Helium, Gas und so weiter und so fort, sind ja inzwischen überall global bemerkbar. Bei uns noch ein bisschen weniger, aber in ärmeren Ländern, die eben von katarischem Gas abhängig sind, wie Indien, Thailand, Vietnam, Philippinen, ist jetzt schon einfach extrem im Alltag zu bemerken, dass da eine Krise herrscht. Und es wurden jetzt ja schon Ausnahmezustand in Philippinen erklärt, in Vietnam rationiert. Und das sind die ersten 4 Wochen. Die Frage ist, wie sieht das in 3-4 Wochen aus, wenn der Krieg so weitergeht?
du hast die Golfstaaten angesprochen, da sollte man bei aller Unklarheit jetzt auf amerikanischer Seite schon aber auch dazu sagen, da hat sich auch der Iran verrechnet. Also der Plan da, die Staaten in den Krieg reinzuziehen in der Hoffnung, dass die dann irgendwie Druck auf USA und Israel ausüben könnten, damit das schnell beendet wird. Also diese Rechnung ist offenkundig nicht aufgefallen. Ganz im Gegenteil, man hat jetzt eben, du hast es auch erwähnt, aus Saudi-Arabien, aus den Emiraten eher so Aufrufe dazu, den Krieg jetzt nicht voreilig zu beenden, sondern jetzt auch zu Ende zu führen. Und das heißt tatsächlich, den Iran so weit, oder das Regime so weit zu stecken, dass es eben de facto keine Gefahr mehr darstellen kann. Also da hat sich auch der Iran offensichtlich völlig verrechnet, natürlich.
Ja. Also gerade auch bei Katar. Katar war ja eigentlich immer ein Land, das sich als Vermittler dargestellt hat, den Muslimbrüdern nahe, versucht hat, gute Beziehungen zum Iran zu halten. Katar ist jetzt in diesen Krieg hineingezogen worden und nähert sich jetzt den anderen Golfstaaten an. Und das war ja vorher nicht der Fall. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es gab eine Blockade von Katar durch die anderen sunnitischen Golfstaaten, weil Katar einfach als Unterstützer der Muslimbrüder, als relativ nah auch am Iran, eher als ein feindliches Land erschienen ist. Und das hat sich geändert. Also da, die erscheinen jetzt schon wesentlich, sprechen mit einer Stimme. Und ich habe heute Morgen gelesen, also die Emirate haben auch gesagt, sie sind bereit, bei einer Mission den Golf von Hormuz freizuhalten, mit ihrer Marine zu helfen. Klar, da hat sich der Iran verkalkuliert. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, das kam gestern dann, bis jetzt hat der Iran eine seiner sozusagen Trümpfe noch gar nicht ausgespielt. Und das sind die Houthis im Jemen. Und gestern kam die Meldung, dass die Houthis sich, sollte es zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Iran kommen, dann sozusagen in den Krieg einsteigen und das den Zugang zum Roten Meer zumachen. Also eine zweite wichtige Handelsroute, die nochmal enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätte. Wie weit die Houthis dazu in der Lage sind, ist die Frage. Aber wir wissen, sie sind relativ hochgerüstet vom Iran und sie können da unten am Roten Meer durchaus nochmal für enormen Ärger sorgen. In einer Region, die ja momentan parallel zum Nahen Osten extrem durch den Bürgerkrieg im Sudan destabilisiert. Das ist ja der zweite große Konfliktherd im Moment. Sudan, Äthiopien, Somalia, Somaliland. Und da sitzen auf der anderen Seite die Houthis. Und das könnte nochmal heftige Auswirkungen haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wollen die Houthis bislang da einfach nicht sozusagen in diesen Krieg eintreten? Weil das wiederum ähnliche Folgen für sie hätte wie für die Hisbollah im Libanon. Oder ist das eine Trumpfkarte, die der Iran sozusagen noch in der Hinterhand hält?
Ja, also wobei ich dazu neige, mittlerweile diesen iranischen Drohungen ungefähr den gleichen Realitätsgehalt zuzuschreiben wie den Ultimaten, die Donald Trump alle Tage mal stellt. Also so ganz ernst nehmen würde ich das auch nicht. Aber natürlich, das Problem gibt es. Lass uns kurz vielleicht noch über diese famosen Verhandlungen sprechen, die jetzt angeblich stattfinden. Also man weiß nicht, wer da jetzt wirklich mit wem verhandelt, und die Iraner dementieren natürlich zumindest Verhandlungen. Sie nennen es halt nicht Verhandlungen, sondern Gespräche oder Informationsaustausch oder wie auch immer. Aber da gibt es ja in Presseberichten Auflistungen, was die beiden Seiten voneinander jeweils fordern. Und wenn man sich das anschaut, kann man sagen, ja okay, das kann zu nichts führen. Also wenn die Amerikaner fordern, dass der Iran das gesamte Atomprogramm einstellt, dass all die ganzen Uranvorkommen außer Land, Uranbestände außer Land gebracht werden, dass das Raketenprogramm abgebaut wird, dass die Unterstützung von anderen regionalen Kräften abgebaut wird und so weiter und so fort. Es ist völlig illusorisch, dass der Iran das alles die letzten Jahrzehnte durchsteht und diesen Krieg durchsteht, um jetzt am Ende dem zuzustimmen. So, das ist einfach völlig illusorisch. Umgekehrt ist es auf der anderen Seite völlig illusorisch zu glauben, dass die USA dem zustimmen, was die Iraner fordern. Also Entschädigungszahlungen für die Kriegsschäden, Souveränität über die Straße von Hormuz anerkennen, als ob die Straße von Hormuz dem Iran gehören würde, was bei der nebenbei bemerkt natürlich nicht der Fall ist. Abbau oder Schließung sämtlicher US-Militärpräsenzen in der Region und so weiter und so fort. Das ist natürlich völlig idiotisch, dazu glauben, dass das zu irgendwas führen kann, oder?
Ja, stimme ich dir komplett überein. Also vor allen Dingen ist das Problem, Verhandlungen funktionieren so, man stellt Maximalforderungen und trifft sich irgendwann in der Mitte. Nur bei diesen beiden Forderungen gibt es keine Mitte, ne? Oder siehst du da irgendeine Mitte?
Nein. Also wie gesagt, ich halte das für eine heiße Luft. Und, aber gut, das ist wieder auch wieder Trump natürlich, das macht er halt gerne. Also da, glaube ich, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Das ist einfach ohnehin eine Sackgasse. Lassen Sie über was anderes reden, was hierzulande, ein Schauplatz, der hierzulande unterbelichtet wird, nämlich in den Irak. Es scheint ja in den letzten Tagen zunehmend sich herauszukristallisieren, dass der Irak tatsächlich ein Brennpunkt, verstärkt ein Brennpunkt dieses Konflikts werden könnte. Ich würde gerne das ein bisschen unterteilen, einerseits in den kurdischen Teil Iraks und dann den Rest des Iraks und das ein bisschen getrennt besprechen. Wie ist die Situation im Norden des Irak? Also es gab offenbar einige größere Luftschläge iranischer Seite auf kurdische Ziele sozusagen, aber was weißt du darüber, über die Entwicklungen?
Also die Situation ist extrem angespannt. Und ich glaube, es sind über 300 Angriffe inzwischen mit Drohnen und Raketen auf Irak-Kurdistan, sowohl auf Ziele der USA oder der Franzosen oder Italiener, als auch auf Hotels, in denen Amerikaner und andere Ausländer wohnen, den Flughafen. Und eine Eskalation war jetzt vorgestern, als eine Rakete in eine Garnison der irakisch-kurdischen Peshmerga, also der offiziellen sozusagen Armee der kurdischen Regionalregierung, eingeschlagen hat. Es, glaube ich, 6 Tote und weit über 20 Verletzte gegeben hat. Also das war ein Angriff nicht wie vorher auf Stellung iranisch-kurdischer Peshmerga, die ja auch vor Ort sind. Die sind in den letzten 4 Wochen recht systematisch bombardiert worden, sondern wirklich auf die aufs kurdische Militär, das ja offiziell Teil des irakischen Militärs ist. Nur eben in der kurdischen Autonomiezone. Und das zeigt, dass sich da die Spannungen einfach zwischen der kurdischen Selbstverwaltung, die ja auch die letzten großen Militärinstallationen der Anti-IS-Koalition bei sich beherbergt in Erbil und in anderen Orten, und diesen verschiedenen Hashb-Shabia-Milizen, also diesen Milizen, die damals im Kampf gegen den IS mit iranischer Unterstützung aufgebaut worden sind und seitdem, ähnlich wie die Hisbollah im Libanon, eigentlich dem Iran unterstehen, aber irgendwie so halboffizieller Teil der irakischen Armee sind, und seit Jahren gibt es den enormen Streit darüber, wie, was macht man mit denen? Weil das sind sehr viele, zum Teil sehr radikal, und die sind jetzt sozusagen vom Iran mobilisiert worden, um im Irak eine zweite Front zu eröffnen. So, das können wir inzwischen schon so sagen. Und diese zweite Front ist nicht eine Einbahnstraße, sondern seit Wochen werden gezielt Anführer dieser verschiedenen Milizen von Amerikanern oder Israelis eliminiert. Es gibt Angriffe auf ihre Garnisonen und ihre Stellungen. Und jetzt hat es, wo man überhaupt nicht weiß, wie das zustande gekommen ist, eben auch sozusagen die ersten zivilen Ziele gegeben, nämlich das Militärkrankenhaus in Habanir. Das ist ein großer Militärstützpunkt der irakischen Armee, nicht dieser Milizen, ist bombardiert worden mit Toten und Verletzten, was im Irak auch zu heftiger Kritik geführt hat. Und ja, jetzt deutlich zeigt, dass sukzessive die unterschiedlichen Akteure im Irak, die sich in den letzten Jahren so halbwegs zusammengerauft hatten, was dazu geführt hat, dass der Irak eigentlich relativ ruhig gewesen ist. Ich möchte nicht das Wort stabil nehmen, aber es gab keine Terroranschläge und Menschen haben einfach mal durchgeatmet, dass das sich jetzt ganz, ganz rapide ändern kann. Ja, so. Und das führt natürlich auch zu sehr besorgniserregenden Konsequenzen. Also zum Beispiel die Italiener haben jetzt Großteil ihrer Truppen, die im Rahmen der anti-islamischen Staatkoalition noch in Nordirak stationiert gewesen sind, abgezogen. Die Franzosen haben einen Toten zu beklagen. Es hat einen Angriff auf die französischen Teil dieser Stellung gegeben. Sind das auch am Überlegen. Die Amerikaner haben einen Großteil ihres zivilen Personals inzwischen abgezogen aus dem Irak. Und natürlich steht jetzt auch zu befürchten, sollte diese Tendenz weitergehen, also sollte der Nordirak oder Irakisch-Kurdistan da weiter in diesen Krieg hineingezogen werden, dass sich die Einheiten, die eigentlich dafür da sind, den Islamischen Staat, den es ja immer noch gibt, der ja in letzter Zeit auch in Syrien wieder sehr, sehr aktiv gewesen ist und der auch im West-Irak ja nie geschlagen worden ist, dass das indirekt zu einer Stärkung wieder des IS führen könnte, was eine der vielen unangenehmen Folgen dieses Krieges ist. Die andere ist ja, dass sozusagen die Ukraine dadurch jetzt Probleme mit Luftabwehr und so weiter hat. Und die irakische Regierung steht natürlich da jetzt unter einem enormen Druck, weil klar ist, eigentlich müsste sie, ähnlich wie die Regierung im Libanon, dafür sorgen, dass diese schiitischen Milizen eben nicht derartig dort aktiv sind. Und zwar nicht nur im Irak. Angriffe auf Jordanien zum Beispiel, vermutlich auf Saudi-Arabien, werden auch vom Irak aus getätigt. Also diese Milizen beschießen auch Nachbarländer. Und eigentlich wäre das die Aufgabe der irakischen Regierung, da jetzt durchzugreifen, dafür zu sorgen, die zu kontrollieren. Die sind dafür aber zu stark inzwischen. Und haben jetzt in mehreren Stellungnahmen so indirekte Drohungen ausgesprochen. Das sollte es ein Vorgehen gegen sie geben, sie sozusagen auch so eine Art von Putsch machen können. Und das zeigt, wie angespannt die Lage ist. Und führt natürlich dazu, dass jetzt die irakisch-kurdische Regionalregierung dazwischen wirklich einem Rock in a Hard Stone ist, wie man im Englischen sagt. Also auf der einen Seite sind dort die Amerikaner stationiert, auf der anderen Seite beherbergt sie diese iranisch-kurdischen Parteien mit ihren Milizen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, auf ihrem Territorium. Sie ist Teil offiziell natürlich des föderalen Bundesstaates Irak, aber sie ist auch eines der Hauptziele dieser schiitischen Milizen, die sozusagen in Mosul, in Kirkuk, direkt an ihrer Grenze sitzen und damit Drohnen rüberschießen. Und sie ist selber überhaupt nicht militärisch ausgerüstet, mit solchen Angriffen umzugehen. Das heißt, zur Verteidigung ist sie wiederum abhängig davon, dass die Amerikaner die Luftverteidigung stellen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und dazu kommt im Irak natürlich, der Irak kann kaum noch Öl exportieren. Also es gibt eine kleine Pipeline und Öltanker über die Türkei, aber natürlich ist die Hauptexportroute irakischen Öls ist über den Golf gelaufen. So, die ist eingestellt. Irak ist wie kein anderes Land von Ölexporten abhängig. Also weit mehr noch als der Iran oder die Golfstaaten. Und das führt jetzt auch schon dazu, dass das vermutlich bald Gehälter nicht mehr gezahlt werden können, der irakische Dinar verfällt und einfach Leute jetzt auch Angst haben, dass das enorme ökonomische Auswirkungen einfach auf ihr Land haben wird. Und das wiederum führt dann zu weiterer Destabilisierung. Und wir alle wissen, diese ganzen iranischen Satelliten, Milizen und Parteien sind immer sehr, sehr gut darin, arbeitslose, perspektivlose Jugendliche zu rekrutieren, weil sie die einfach zahlen können.
Wir haben in einem unserer früheren Gespräche, ich glaube, das war noch vor Kriegsbeginn, haben wir gesprochen darüber, damals warst du noch in Sulaimania im Nordirak, dass sich die Leute dort vor allem auf Flüchtlinge vorbereiten, die im Fall eines Krieges aus dem Iran erwartet wurden. Das scheint in der Form bis jetzt nicht so stattgefunden zu haben. Und wenn man jetzt hier Medien verfolgt, ist oft die Rede davon, ja, aber wenn es nicht bald zu einem Ende der Kämpfe kommt, dann drohen Flüchtlingsmassen aus dem Iran nach Europa oder wo auch immer hinzukommen. Das ist aber ein fundamentales Missverständnis darüber, warum die Leute aus dem Iran fliehen oder nicht fliehen, oder?
Genau. Ja, also wir bereiten uns auch wieder, also Teile von uns, von unseren Kolleginnen und Kollegen machen das an den Grenzgebieten, wo wir auch arbeiten, dass man sich sozusagen zumindest vorbereitet. Aber es werden jetzt nicht Flüchtlinge erwartet wegen des Krieges. Also im Gegenteil, momentan, also als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es ja sozusagen mal den Eindruck, dass da vorbereitet wird, auch durch die israelische Luftwaffe, dass iranisch-kurdische Peschmerga über die Grenze gehen und da versuchen, Territorien zu erobern. Und dafür hat auf der Gegenseite sehr viele Einrichtungen bombardiert worden. Grenzposten, Pashtaran, Basijin, das hat mehr oder weniger aufgehört. Also heute Morgen gab es einen langen Bericht von einem kurdischen Journalisten aus Sanandaj, einer der ganz wichtigen Städte auf der iranischen Seite, und der schrieb, also die Situation hat sich eher wieder beruhigt und normalisiert. Also viele Leute, die in die Dörfer geflohen sind, weil sie einfach Angst hatten, dass die Städte bombardiert worden sind, sind zurückgekehrt. Und es herrschte eine angespannte Normalität und die Angriffe auf diese ganzen Einrichtungen haben eher nachgelassen als zugenommen. Also man versucht dort weitestgehend seinen Alltag zu gestalten und wartet. Und wartet, dass eben irgendetwas geschieht. Die Leute hoffen immer noch, natürlich, dass es irgendwie zum Sturz dieses Regimes kommt und bereiten sich darauf auch vor. Aber momentan aktuell ist es abwarten. Du hattest das ja auch schon gesagt, auch die USA signalisieren, macht momentan nichts. Das gilt also ganz offensichtlich jetzt auch für diese Grenzgebiete, in denen nicht persische Nationalitäten leben. Schon damals, als wir gesprochen haben, ist es immer die Angst vor der Rache des Regimes, nicht vor den Angriffen der US-Amerikaner oder Israelis. Also in jedem dieser Kriege, also die Massenfluchtbewegung aus dem Irak hat nicht während des Krieges stattgefunden, 91 gegen die USA. Die Massenfluchtbewegung hat eingesetzt nach den Aufständen und nachdem diese Aufstände mit aller Brutalität niedergeschlagen wurden. Und genau darauf richten sich Leute vor Ort ein. Denn wir alle wissen, sollte es zu irgendeinem Deal kommen mit diesem Regime, wo jetzt ja eher im Moment, wir können da über die Fassade sprechen, wir wissen nicht, wie sieht es da jetzt in Teheran hinter der Fassade auf, aber die Fassade steht ja noch. So. Wir hatten gedacht, mit dem Tod von Ali Larijani würde diese Fassade schwere Risse kriegen. Das hat sie bisher nicht, erstaunlicherweise. Aber die dort jetzt nachgerückt sind aus einer jüngeren Generation von Revolutionsgardisten und würden eher das sein, was man in diesem Kontext immer Hardliner nennt. Wobei ich immer nicht weiß, was die Moderaten im Iran sind, aber Leute, die schon ganz sicher ideologisch mindestens so radikal sind wie ihre Vorgänger. So. Jetzt wissen die auch, gerade in Gebieten wie Kurdistan, wenn man da jetzt eine Telefonumfrage machen würde, würden im Prinzip 80% sagen, unser größter Wunsch ist, dass diese Islamische Republik Iran und dieses Regime stürzt. Sollte dieses Regime gedemütigt diesen Krieg überstehen, wird es sich sehr wahrscheinlich, das war immer so im Nahen Osten, an der eigenen Bevölkerung dafür rächen. Das sind die Schwachen, an denen kann man das tun. Und dann erst würden Menschen anfangen zu fliehen. Also nicht, solange die Hoffnung besteht, dass dieses Regime stürzt. Das ganz klar nochmal, wenn du die Frage auch hast, dasselbe haben wir in Syrien gesehen. Also, weil ich gerade darüber geschrieben habe, 2013 gab es insgesamt 55.000 Asylanträge von Syrern in Europa. Warum? Weil die ganzen Syrer, die geflohen sind, in den Nachbarländern geblieben sind sogar oder in ihrem Land, weil sie gedacht hatten und gehofft haben, Assad stürzt, wir können zurückkehren. Die Massenflucht aus Syrien hat sich vorbereitet, langsam, nach den Giftgasangriffen 2013, nach der roten Linie von Obama und nach dem klar war, der Westen macht da einen Deal mit Russland und lässt die syrische Opposition hängen und Assad bleibt an der Macht. Das ist sozusagen der initiale Punkt, wo sich diese Massenflucht nach Europa aufbaut. Ne? So. Insofern denke ich, dieses ganze Gerede von einer Massenflucht aus dem Iran ist momentan mal wieder Hysterie, die aufgebaut wird. Umgekehrt ist es so, wenn dieses Regime an der Macht bleibt, und es ist die letzte Hoffnung jetzt von ganz, ganz vielen Iranern, dass es endlich stürzt. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Prozess, der Ende der 90er Jahre eingesetzt hat. 2009 Grüne Bewegung, all diese Massenproteste gegen das Regime. Wenn dieses Regime jetzt überlebt und nicht dann in den nächsten 3-4 Monaten es zu irgendwelchen grundlegenden Veränderungen im Iran kommt, selbst wenn es sich nicht an seiner Bevölkerung rächt, werden ganz, ganz viele junge, gut ausgebildete Iraner jedwede Hoffnung verlieren auf eine bessere Zukunft. Und dann, denke ich, wird erst die Bewegung einsetzen, mit allen Mitteln zu versuchen, aus dem Land rauszukommen.
Es gibt ja nach wie vor die völlige Internetsperre. Das heißt, es gibt auch nach wie vor recht wenige verlässliche Quellen im Iran selber, aus denen man da schöpfen kann, Informationen. Aber über eine auf X, einen Twitter-Account oder X-Account hat so ein paar Nachrichten jetzt veröffentlicht, die aus Teheran gekommen sind, von Bekannten, von Freunden. Und die haben ganz klar geschrieben, ja, wir haben mehrfach versucht, dieses Regime loszuwerden und wir sind immer niedergeschlagen worden. Wir haben uns jetzt damit abgefunden, dass es diesen Krieg braucht, um dieses Drecksregime loszuwerden. Aber wenn die das auch überstehen, ja, dann gehen wir. So, dann gibt es keinen Grund mehr und dann gibt es keine Perspektive mehr, im Land zu bleiben. So, also das ist die Realität, nicht diese Fantasien da über, wenn jetzt der Krieg nicht bald zu Ende ist, dann kommt die große Fluchtwelle.
Nein, mit Menschen fliehen, also nochmal, weil das ist ja auch ein Wir arbeiten, du bist der Autor auch von meinem neuen Buch über die Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Menschen fliehen, wenn sie keine Perspektive mehr haben. Also außer das ist ein syrisches Regime, dass sie massenhaft verhaftet und in den nächsten Folterkeller stopft. Ja, so. Das ganz interessant ist, eine ganz ähnliche Entwicklung hat gerade gestern der Chef der International Organization for Migration im Sudan vorgewarnt. Ja, also der sagt, Sudan ist jetzt die größte binnenvertriebenen Krise seit 1945. Also Sudan hat Syrien sozusagen abgelöst. Und in einem Interview mit Politico hat er gestern gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das hat in Syrien 4 Jahre gedauert. Zwischen Ausbruch dieser Massenproteste und sozusagen der Flüchtlingswelle, die dann Europa erreicht hat. Und Sudan sind jetzt 3 Jahre. Bis jetzt sind sehr, sehr wenig Sudanesen nach Europa gekommen. Das ist eine absolut verschwindend geringe Zahl von, ich glaube, 13.000 letztes Jahr. Aber das wird sich ändern, wenn Leute die Perspektive verlieren, zurückzukehren. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Also diese ganze Propaganda hier über Flüchtlinge. Wenn man 80% aller Kriegsflüchtlinge, Flüchtlinge vor Diktaturen, Flüchtlinge vor Bürgerkriegen etc. wollen zurückkehren. Und zwar so schnell wie möglich. Nur je länger sie nicht zurückkehren können, je größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eine neue Zukunftsperspektive aufbauen. Das ist jetzt im Iran ganz exakt dasselbe. Also ich kann auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, sowohl von Iranern, die es über Starlink oder andere Kanäle geschafft haben, mit bekannten, verwandten Freunden im Iran zu sprechen, als auch über meine eigenen Kontakte hin und wieder kommen die durch per Signal oder was man in Zeitungen liest. Also wir können nicht mehr sagen alle, vielleicht ist es 70-30, 60-40, können wir nicht beurteilen, aber sehr viele, gerade junge Leute, sagen genau das, was du gesagt hast. Und sozusagen, wir sind in der absurden Situation aus Sicht jetzt sehr, sehr vieler Iranerinnen und Iraner, aus Sicht der gesamten Region, die unter diesen Milizen und dieser ganzen Destabilisierungspolitik des Iran gelitten hat, und aus Sicht der Golfstaaten, dass die letztlich alle sagen, das Schlimmste wäre, dieser Krieg hört jetzt auf. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen die tragische Situation, man sieht momentan wirklich nicht, wie dieser Krieg gewonnen werden kann. Also wie, und unter gewonnen ist klar, dieses Regime muss gestürzt werden. Also es ist, das ist genau, und die große Angst, denke ich, überall ist, dieses Regime überlebt diesen Krieg. Das wäre die Katastrophe für den Iran, das wäre die Katastrophe für die gesamte Region, das wäre auch eine Katastrophe für Israel. Denn wir alle wissen, nicht ballistische Raketen sind das Problem, nicht Uran an sich ist das Problem, sondern was das Regime damit machen will, ist das Problem. Wir dürfen auch nicht vergessen, offensichtlich ist das, hat es seine ganzen Ölmilliarden hat es ja nicht ausgegeben für Gesundheitsversorgung, Kindergärten, Infrastruktur. Die Situation im Iran ist katastrophal für die Menschen, sondern für Waffen. Aber dass zum Beispiel der Stützpunkt Diego Garcia 3000 Kilometer entfernt vom Iran mit iranischen Langstreckenraketen angegriffen werden konnte, zeigt, dass der Iran inzwischen ein Raketenprogramm hat, das bis Europa reicht. Also, dass er da sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Dasselbe gilt für diese ganzen Drohnen. Jede Art von Deal, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, also würde es zu einem Friedensschluss oder einem Waffenstillstand mit diesem iranischen Regime kommen, müsste, wie damals bei den anderen Verhandlungen auch, Milliarden an eingefrorenen Geldern freigegeben werden. Das, denke ich, ist etwas, also da käme auch die USA nicht dran vorbei. So. Und wir wissen alle, was der Iran sofort mit diesen Milliarden machen würde. Er würde sein militärisches Programm wieder irgendwie aufbauen, sei es clandestin oder sei es offen. Und dieses militärische Programm ist eben inzwischen schon technologisch so weit fortgeschritten, dass man es mit einer ganz anderen Situation zu tun hat, als 2009, wenn da Europa und die USA diese grüne Bewegung massiver unterstützt hätten, mit dem Ziel, einfach dieses Regime da loszuwerden.
Du hast Europa jetzt erwähnt. Lass uns vielleicht zum Schluss noch auf eine, ja, man möchte fast sagen, auf eine bedrohte Tierart sozusagen zu sprechen kommen, oder auf eine bedrohte Art, nämlich europäische Iran-Experten und Nahost-Experten. Gestern habe ich einen ganz großartigen Tweet gelesen vom European Council of Foreign Relations, vom Think Tank, der seit Jahren schon immer durch eine ausgeprägte Islamistenfreundschaft und Nähe aufgefallen ist. Die haben gestern geschrieben, ja, die Golfstaaten ordnen jetzt ihre Sicherheitspolitik neu, die USA sind kein verlässlicher Partner, das ist jetzt der Moment für Europa, um als verlässlicher und stabiler Partner der Golfstaaten sozusagen da in die Bresche zu springen. Ist eine tolle Idee, oder?
Das erinnert so ein bisschen an die Idee von Steinmeier 2009, den Syrien als Partner Europas gegen irgendwie die USA und den Irak aufzubauen, und dafür ist er dann nach Damaskus gefahren und hat Hände mit Assad geschüttelt und ähnliches. Also das sind Dinge, ich denke, wir wissen seit letztlich Syrien ist die Nemesis Europas gewesen. Und spätestens seit 2013 spielt Europa im Nahen Osten eigentlich keine Rolle mehr. Ne? Würde ich mal so sagen, oder? Also, ne, das war schon, und in dem Augenblick, wo sich gezeigt hat, also trotz einem existenziellen Interesse, seien das Flüchtlinge, seien das Giftgas, sei das Stärkung von islamistischen Organisationen, dass die EU nicht in der Lage gewesen ist, in Syrien, das ja eigentlich ihr Nachbar ist, wenn man das von Zypern aus sieht, in irgendeiner Weise eine konsistente Politik zu entwickeln und nie entwickelt hätte. Also hätte 2024 al-Shara, ein ehemaliger Al-Qaida-Mann, nicht Assad gestürzt, säße der da immer noch an der Macht, und wir hätten in der EU eine Debatte, sollen wir jetzt Flüchtlinge nach Syrien zu Assad abschieben und mit Assad ins Geschäft kommen. Also das war ungefähr dann europäische Nahostpolitik. Ich denke, sie spielt einfach als Akteur keine Rolle mehr. Ne? Und wenn du als Akteur keine Rolle mehr spielst, dann kann man mal alle möglichen schönen Sachen sagen. Was natürlich richtig an der Analyse ist, zwangsweise suchen die Golfstaaten, weil sie es müssen, momentan eine größere Nähe zu den USA. Wie sich dieses erratische Verhalten von Trump und dieser US-Administration in den nächsten Jahren auf Bündnisse, auf Politik im Nahen Osten und Ähnliches auswirken wird, denke ich, steht in den Sternen. Also diese amerikanische Administration ist auch niemand, von denen ich gerne jetzt existenziell abhängig wäre, weil ich weiß, sie informiert mich nicht, sie macht ihre Dinge, wie sie Lust hat, sie ändert ihre Meinung alle 48 Stunden. Also das ist das Gegenteil von einer verlässlichen US-Außenpolitik als sozusagen Art von Welthegemon, wie man das aus den letzten Jahrzehnten kannte. Und weltweit werden sich sehr, sehr viele Leute nach diesem Krieg überlegen, wie weit sie wirklich noch militärisch so abhängig sein wollen von den USA, wie das einfach die Golfstaaten in den letzten Jahrzehnten gewesen sind.
Was natürlich auf welche Idee europäische Experten nie kommen würden. Ich meine, es gibt da schon jemanden, auch in der Region, der seit Jahren verlässlich gegen den Iran und dessen Verbündete vorgeht. Aber das sind nicht die USA und das sind erst recht nicht die Europäer, sondern das ist natürlich Israel. Also es ist ja auch kein Wunder, warum sich die Arabischen Emirate, Bahrain und andere in den vergangenen Jahren jetzt vor dem 7. Oktober mit Israel angenähert haben, weil das ist der militärisch stärkste und politisch verlässlichste Partner gegen das iranische Regime seit Jahrzehnten schon. Aber sowas ist natürlich nicht am Horizont europäischer Iran- und Nahostexperten zu entdecken. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir es für heute gut sein. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. So wie es ausschaut, werden wir wohl oder übel die Gelegenheit noch öfter haben, im Verlauf dieses Krieges miteinander zu sprechen. Also an dieser Stelle.
Ich hoffe, dass wir bald mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen über die Zukunftsperspektiven eines freien Irans, wenn die Islamische Republik Geschichte ist. Also das ist dann der Moment, wo man gerne redet.
Ja. Bis dahin müssen wir es halt. Also dann herzlichen Dank, Thomas, und auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. An der Stelle wie immer der Appell, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie, liken Sie unsere Videos. Ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.